Da reden wir überhaupt nicht darüber, erlebe ich immer und immer und immer wieder. Man redet nicht darüber. Und selbst wenn jemand im Sterben liegt, die Familie schweigt darüber und erzählt es ihm nicht, diesem Mann oder dieser Frau. In dieser modernen Welt, da klammern wir das alles aus. Man getraut sich nicht, ihn in der letzten Minute noch zu verletzen oder zu sagen, du, das war's gewesen. Und ich höre dann hinterher, ach, ich hätte doch so gerne etwas ausgetauscht oder mit ihm zu sagen gehabt. Aber das Sterben wird ausgeklammert. Und je älter ein Mensch wird, umso schwerer wird es dann auf einmal Einstieg zu finden in dieses Thema. Irgendwann müssen wir Abschied nehmen. Irgendwann redet man nicht mehr darüber. Irgendwann heißt es nur, naja, es ist ein Kommen und ein Gehen. Und das ist dieser Gedanke. Aber auch für uns Gläubige, mal ehrlich, es ist doch nicht einfach, sich Gedanken darüber zu machen, dieses Thema Sterben ist auch für uns nicht einfach in Worte zu fassen. Wie gehen wir damit um? Ist es ein Fehlschlag? Weil wir wollten doch noch leben. Gerne leben, wir verlieren nicht viele Worte. Ist es ein Fehlschlag, weil ich kann ja nicht darüber sehen. Ich weiß, was in der Bibel über die Ewigkeit geschrieben steht. Ich weiß, was Jesus und in der Heiligen Schrift steht über Himmel und über die Dinge des Himmels. Und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Dann sollt ihr sein, wo ich bin. Und doch bindet uns hier diese Erde noch miteinander. Ich habe Probleme vielleicht mit dem, ich kann nicht hinübersehen, habe nur die Gedanken aus dem Worte Gottes. Ich möchte sehen und sehe nicht und muss mir mein eigenes Bild machen, meine Gedanken. Ich kann sie nur hier haben und was mich dann hinüberführt, was sein wird, weiß ich nicht. Aber es ist gut, einen Ewigkeitssonntag zu haben, mal rüber zu blicken, mal sich Gedanken zu machen. Und dann festzustellen, Gott weiß es, er hat alles in seiner Hand. Das ist es doch. Und was uns wirklich Not tut, ist mehr zu vertrauen auf die Ewigkeit. Meine Frau, als sie die letzten Wochen immer zu Hause lag, sie telefonierte sehr viel, sie konnte nicht mehr raus. Und sie hat immer gesagt, ach, macht euch doch keine Sorgen, ich weiß, wo ich hingehe. Das hat sie jedem erzählt. Ich weiß doch, wo ich hingehe und es wird mir besser gehen. Und damit hat sie uns alle getröstet. Ich weiß es doch. Hier aber Herodes, Agrippa, ein grausamer, ein Tyrann, ein schlimmer Tyrann, er greift einfach mitten ins Leben rein, zieht sich da jemanden oder einige raus. Der Schrecken war groß und hier jetzt Jakobus. Er wird gefangen genommen, ohne großen Hickhack, hin und her enthauptet. Das ist dann schon eine ganz andere Hausnummer, hergeben zu müssen, ohne Vorbereitung vielleicht. Und dieser Tyrann, da haben sich auch keine entgegengesetzt, haben alle Angst vor ihm gehabt, wie auch immer. Aber Jakobus war es anderes. Jakobus hat Schlimmes erlebt, eine Stütze, eine Säule der Gemeinde. Und dann hätte die Gemeinde doch auch sagen können, das darf uns nicht passieren, dass uns jemand genommen wird, der die Gemeinde führt und leitet und uns Mut gibt und Kraft gibt. Das darf doch nicht passieren, oh Gott. Wo bleibt das Wunder? Wo bleibt das Wunder des Lebens? Du hast so viele Menschen aus dem Tod herausgeholt, hast so vielen Menschen Hoffnung gegeben. Wo bleibt dein Wunder? Und damals, wie heute, Menschen fragen immer, ach Herr, warum? Warum so? Warum hilfst du nicht? Wenn ein Mensch so tief im Glauben steht, dann hat er ein anderes Gespür, ein anderes Erlebnis, eine andere Einstellung. Dann reden wir davon, von einem Heimwärtsziehen, weil wir wissen, wir von Anfang an, unser Leben werden 70 Jahre, 80 Jahre oder wenn es darüber hinaus ist, es ist immer kostbar, es ist immer köstlich, es ist immer wertvoll, es ist immer etwas ganz, ganz Besonderes. und vergessen, das Beste liegt da noch vor uns. Das Beste, wenn man sagt, heimwärts ziehen, das ist nur, wenn man sich auch damit beschäftigt. Es ist eine Reise, auf der wir uns befinden. Wir können diese Reise nicht aufhalten. Ein Heimwärtsziehen, etwas wirklich noch Größeres. Und ich mache mir so viele Gedanken um die, die zurückbleiben, anstatt um das, dass Gott mir Größeres verheißen hat. Wenn wir sagen können, ach, die Welt und all das lockt mich nicht mehr oder steht nicht mehr an erster Stelle oder ist mir nicht so wichtig wie nun die Ewigkeit, die vor mir steht. Ein ganz anderes Bild. Ich habe etwas Größeres. Ich bin fest in Gottes Hand. Bei der Steinigung von Stephanus, dann haben wir das auch lesen und sehen können, wie die Gemeinde berührt war davon und wie durch Stephanus die Gemeinde zusammengerutscht ist und wie durch die Steinigung von Stephanus die Gemeinde gesagt hat, ja, wir wollen zusammenbleiben, wollen zusammenrutschen, wir wollen zusammen beten, wir wollen zusammen unser Gemeindeleben gestalten. Und hier dieser Bericht, Apostelgeschichte 12, so kurz, was macht dann die Gemeinde? So eine kleine Sterbensgeschichte? Oder heißt es nur, ja, es ist wieder einer heimgegangen zum Herrn? Was machen wir damit mit dieser Geschichte, wenn es heißt, ja, er ist uns vorangegangen? Was machen wir mit dieser Geschichte? Und diesem Jakobus, wem fällt das schon leicht? Also, ich möchte weder enthauptet werden, noch möchte ich gesteinigt werden, garantiert nicht, noch möchte ich überfahren werden, noch möchte ich, dass mein Haus explodiert. Ich möchte wahrscheinlich, wie wir alle, einfach entweder zu Hause ruhig einschlafen oder wir werden mit einem Schlag in den Himmel geholt. Dann braucht sich niemand mehr Gedanken, um uns zu machen, um unsere Familie. Dann sind wir alle gemeinsam beim Herrn. Das ist unser Wunsch. Aber er verwirklicht sich nicht immer so. Unser Wunsch. Es fällt uns doch nicht leicht, Ewigkeit und darüber nachzudenken. Es ist nicht leicht, es ist schwer. Gerade dann Menschen zusammenkommen und man sieht die Tränen. Und die Tränen ziehen eine Mutter. Und die Tränen, die lassen einen ganz anders über die Gräber und über den Tod denken. Die Tränen sind es im Grunde, die einem das so schwer machen, dass auch diese Hoffnung zu haben. Heute, man will das Leben genießen. Natürlich, ich auch. Ich möchte auch das Leben genießen. Und ich möchte auch gebraucht werden. Und ich möchte im Leben stehen, mittendrin im Leben stehen. Und Trennung von einem Menschen rüttelt mich auf, mich wach. Und meinem Schwiegersohn sind die Eltern innerhalb von 3 Monaten hintereinander gestorben. Innerhalb von 3 Monaten. Und das war unglaublich. Und natürlich zieht es einem runter, die Eltern oder die Kinder. Und jetzt habe ich immer Sorgen gehabt, ach Herr, ich sehe doch, wie die leiden. Ach Herr, lass es doch nicht zu, dass ich ihnen folge, obwohl ich keine Angst hätte, ihnen zu folgen. Aber ich sehe die Tränen der Kinder und sage, ach Herr, das muss nicht gleich sein. Das soll nicht gleich sein. Nein, ich möchte das nicht. Nein, heute. Aber ich werde daran erinnert, wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Ewigkeit. Und wir gehen nicht einfach so leichtfertig damit um. Oder Totensonntag, dass nur der Tod im Vordergrund steht. Nein, da steht die Hoffnung über Tränen drüber hinaus. Da steht die Hoffnung. Heute, auch als Christ, ich möchte das Leben mit all den Variationen, mit all dem, was es mir bietet, auch als Christ gerne in Anspruch nehmen. Ich bin gerne unter Menschen. Möchte einfach miteinander leben, bin so dankbar dafür, für meine Familie, sie immer wieder zu sehen und sage, ach Herr, wenn du barmherzig bist, dann lass mich noch ein bisschen bei den Kindern, bei der Familie sein, aber so wie du das willst. Und dann denke ich daran, aber das Beste besteht noch vor mir, garantiert. Heute will ich mein Leben leben, aber ich will die Hoffnung nie verlieren. Diese Welt darf mich nicht binden. Diese Welt darf mich nicht gefangen nehmen. Diese Welt darf nicht so wichtig sein, dass ich sage, ich will sie nicht verlassen. Diese Welt, das darf nicht passieren. Und wie oft hat der eine oder der andere in der Gemeinde schon sein Leben verloren. Wie es in der Bibel heißt bei Paulus von Demas, er ist zurück. Er hat die Welt wieder lieb gewonnen. Die Welt mit den Dingen dieser Welt, die auch großartig sein können, aber sie standen über die Beziehung zu Jesus. Diese Dinge haben ihn gefangen genommen. Wie oft das Verhältnis. Wir müssen unser eigenes Verhältnis immer überprüfen. Ich mein's, ihr euer Verhältnis, den Glauben, den wir leben. Das ist unsere Geschichte. Wir wollen uns täglich bewusst machen, eben wem wir folgen, jeden Morgen, immer mehr. Das Vorrecht, das ich habe, ich darf Rentner sein. Rentner, das bedeutet halt eben, ich kann morgens aufstehen, frühstücken, solange ich will, und dann meine Andacht machen, solange ich will. Ich kann beten, solange ich will, und es werden mir immer mehr Leute zugetragen, krank, Leute, die mich tagsüber anrufen, bete für mich. Ich habe diese Zeit dazu. Und dann merke ich doch auch, ja, es ist eine ganz besondere Zeit, ein ganz besonderer Abschnitt, Lebensabschnitt für mich, für andere einzutreten. Und das ist gut so. Wenn man mitten im Leben steht, hat man diese Zeit nicht. Oder nur kurz. Oder vielleicht nur begrenzt. Aber jetzt, was für eine tolle Zeit ich habe. Und dann nutze ich diese Zeit auch. Natürlich für die Kinder, für die Familie, für die Enkel, dass das weitergeht, dass keiner von ihnen verloren geht. Bereit zu sein. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Diese Nähe zu Jesus. Das heißt, der Blick nach oben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, will ich wiederkommen, euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Haltet Glauben, traut mir, werft die Hoffnung nicht weg. Macht euch eins mit mir, lasst es wichtig sein und lebt, fröhlich, lebt. Und wenn ihr mitten im Leben steht, macht das Beste daraus. Johannes Wesley. Wesley, der Reformator aus England, mitten im Leben, so tätig, unglaublich tätig. Und hat immer gesagt, ich arbeite so viel ich kann, verdiene so viel wie möglich, um so viel geben zu können wie möglich. Das war seine Einstellung. Also nicht einfach nur leben und arbeiten, sondern auch verdienen und geben zu können. Und nicht nur sein Leben, sondern unterstützen, zu helfen. Seine Einstellung zum Leben, das ist die Einstellung. Aus der Quelle des Lebens heraus schöpfen, das Licht sehen und leben. Ja, es gibt aber noch weitere Schicksale oder, wie man sagt, Schicksalsschläge oder ein Schock, außerdem von dem Jakobus, sondern vielmehr die Geschichte dann halt eben auch von Petrus. Die Gemeinde ist nicht in Panik geraten. Nein, die Gemeinde hat es fast hingenommen, Jakobus, und jetzt der Petrus, schon wieder eine Säule, wieder jemand, was wird aus uns, haben die nicht gefragt. Nein, die Gemeinde geriet nicht in Panik. Und da steht dieses in der urchristlichen Gemeinde, dieses Vertrauen und dieses Miteinander. Die Gemeinde, was hat dann dieses Gemeindeleben ausgemacht? War es die Größe, die man heute sucht? Große Gemeinden, Vielfältigkeit, Angebote in all den Dingen? Ich glaube, die Gemeinde war aufregend mit sich selber, in den ganzen Begegnungen im Miteinander. Noch nicht einmal das, dass sie gesagt haben, oh, es ist ja so schlimm. Lesen wir nichts davon. Jakobus, Petrus. Oh, das ist ja so schlimm. Wo geraten wir hin in unsere Zeit? Wir reden heute Corona, Pandemie. Wir reden darüber und haben Angst, was wird daraus werden? Die Frage ist nur, was machen wir daraus? Und wie geben wir unsere Hoffnung aus auf? Oder sagen wir, oh nein, nein, da kann ich nicht mehr. Wie auch immer, wie gehen wir damit um? Kann es denn noch schlimmer werden? Und wenn ja, wie gehen wir damit um? Wie sind die hier zusammen so zurechtgekommen, all dem? Petrus ist der Nächste, auch im Gefängnis. Und die Gemeinde versammelt sich einfach weiter. Der Tyrann ist auch noch da. Das Monster ist immer noch am Wirken. Monster Herodes ist immer noch da, um kaputt zu machen, zu vernichten. Und die Gemeinde, die Treuen treffen sich in der Gemeinde, auf Gottes Wort zu hören. Die Treuen kommen zusammen, die lassen sich nicht abhalten von dem Tyrannen. Bin ich der Nächste? Werde ich gefangen? Was wird man mit mir machen? Die Gemeinde trifft sich zur Gemeinschaft, also Synagoge. Und darüber hinaus in den Häusern zum Gebet. Und das haben wir verlernt. Und das kommt bei uns kaum noch in Frage. Ja, wir haben die Gemeinde, wunderbar, wir haben die Gottesdienste, einfach ein Muss. Alles haben wir aber, haben wir noch, wie man es früher hatte, eine Gebetsgemeinschaft, eine Gebetsversammlung. Ich glaube, kaum eine Gemeinde hat das noch. Weiß nicht, was euch aussieht. Wir haben das vielleicht einmal im Monat, dass sich da wenige, 3, 4 Leute treffen aus der Gemeinde. Es ist nicht mehr so. Die Gemeinde kommt zusammen, Gottesdienst und in den Häusern zum Gebet. Was tun wir? Treffen wir noch Entscheidungen unter dem Wort Gottes? Versammeln wir uns noch gerne unter dem Wort Gottes? Und dann einfach zu sagen, heute mal bleibt alles weg. Wir kommen zusammen und beten für die Anliegen der Gemeinde. Das würde ich mir so sehr wünschen. Beten wir überhaupt noch? Viele beten vielleicht gar nicht mehr. Ist das Andachtsbuch? Wenn das Andachtsbuch in die Seite gelesen wurde, war es das gewesen? Und doch liegt so ein großer Segen auf dem Gebet. Und ich wünschte, wir würden wirklich mehr wieder miteinander das Lernen zu beten, zu vertrauen, noch mehr. Die meisten großen Taten in der Apostelgeschichte, lese ich hier, waren Taten durch Gemeinschaft und Gebet. Gemeinschaft, Zusammenkommen und Gebet. Da ist so viel entstanden. Und das wünsche ich mir auch wieder, wie es damals war. Warum nicht zurück zu diesen Ursprüngen der Gemeinde zu finden? Und sie haben den Herrn angerufen, angefleht. Ja, Jakobus wurde enthauptet. Petrus wurde gefangen genommen. Und was macht die Gemeinde? Sie kommt zusammen und betet. Und Petrus, was macht er? Das ist sehr erstaunlich. Jetzt über das Leben von ihm wird viel mehr erzählt, viel ausführlicher erzählt, diese Säule. Die Gemeinde kommt zusammen und betet für ihn. Kommt zusammen, und vielleicht haben sie ratschlagt, ob sie ein gutes Wort für ihn einlegen sollten oder was auch immer. Nein, sie kommen nur zusammen und beten für ihn, was immer ihre Gebete war. Ob ein Wunder geschehen mag, ob der Herr ihn stärken soll, ob er die Gemeinde trösten soll, wie auch immer. Ist das, worauf wir uns stützen und verlassen? Gemeinschaft und Gebet und vielleicht ein Wunder erfahren, ein Wunder erleben wollen? Oder wird nur gebetet, naja, weil wir es gewohnt sind zu beten? Herr, in deinem Namen und auf dein Wort hin wollen wir beten und vertrauen. Das ist Gemeinde, das ist Zusammengehörigkeit, das ist Erneuerung der Herzen, das ist es, was wir brauchen. So, und wie Petrus, also hier, sein Lebensschicksal. Jedes Schicksal ist ja anders. Auch er jetzt hier im Gefängnis und an dieser Stelle, in dieser Situation, man führt ihn in die Zelle. Werden sie mich umbringen? Wird es mir jetzt genauso gehen wie dem Jakobus? Wird der Ruf der Gemeinde jetzt zerstört? Das haben sie jetzt davon. Auf wen wollen sie sich jetzt noch verlassen? Werden die Lieben da draußen sich wieder verstreuen wie zur Zeit von Stephanus? Wie werden die Lieben der Gemeinde damit umgehen? Wie werde ihre Situation sein, wenn er nicht mehr da ist? Werden sie noch aneinander denken oder werden sie sich zerstreuen lassen? Werden sie das Schicksal bewältigen können? Wie gehen sie damit um? Keine Frage, keine Frage. Und der Petrus ist im Gefängnis und jetzt kommt, was habt ihr jetzt gehört, ne? Er liegt da und schläft. Er liegt da und schläft. Schlafen, ein Zeichen für Gelassenheit, denke ich mal. Ein Zeichen für Gelassenheit. Und Petrus schläft. Schlafen in Zeit von Ängsten, Ausweglosigkeit. Ruhig sein zu können, wusste er, was ihm bevorsteht. Und Petrus liegt da und schläft. Und vertraut. Diese Situation nun um ihn herum war schlimm genug. Und er liegt da und schläft im Vertrauen, Gott macht keine Fehler. So ist es doch. Und er wusste, was mit ihm geschieht. Und Petrus schläft. Und sein Glaube war so tief gegründet in dieser Begegnung, durch sein Leben hindurch. Nicht erst in diesem Moment, sondern durchs Leben hindurch so fest gegründet. Legt sich hin, angekettet, beiden Händen, vielleicht auf dem Rücken liegen, fest an beiden Soldaten, Tür abgeschlossen, vor der Tür noch bei zwei weitere Soldaten, der ihn bewachten, liegt da und schläft. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Erstmal auf dem Rücken kann ich schon mal gar nicht schlafen. Ich müsste mich ja krümmen. Und da liegt er da und schläft, ganz gelassen. Und dann ein Engel weckte ihn. Und er wusste immer noch nicht, was passiert. Er meint ja, er träumt. Er meint, jetzt noch nicht mal daran, passiert was Großes. Er meint und denkt nicht daran, ach, ich komme frei. Überhaupt nicht. Er meint, er träumt. Wir haben heute ein Lied, das ich auch so gerne singe. Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Gut, dieses Lied hatten die damals noch nicht gekannt. Aber es ist so ein schönes Lied. Du bist Gott, ein Gott, der Wunder tut. Du bist groß, du tust große Wunder. Große Wunder, weil du ein großer Gott bist. Und darauf möchte ich mein Vertrauen, mein Glauben setzen. Lebensschicksale müssen nicht immer leer ausgehen, sondern wir dürfen Hoffnung haben, dass es auch anders wird, solange wir die Hoffnung auf diese Ewigkeit hin nicht verlieren. Wenn sie im Vordergrund steht, kann alles andere viel, viel leichter werden. Und Petrus liegt da und schläft. Und das ist die andere Geschichte, die halte ich jetzt mal kürzer. Und das ist diese Geschichte, wie wir vertrauen können, unser Leben in Gottes Hand legen. Und dieser Ewigkeitssonntag soll uns einfach daran erinnern, unser Leben in Gottes Hand legen, ihm alles anvertrauen. Herr, jetzt lasse ich mich einfach von dir führen. Jetzt will ich dir einfach noch mehr vertrauen. Jetzt will ich einfach fest an deiner Hand halten. Jetzt will ich mich nicht mehr sorgen. Jetzt will ich einfach das, was du zugesagt hast, auch annehmen und ernst nehmen. Du sollst wissen, ob ich mitten im Leben stehe, mitten im Alltag stehe oder schlafe. Herr, danke dafür. Und ich lege jetzt alles, Herr, in deine Hand. Auch wenn ich daran erinnert werde, das Leben ist begrenzt. Früher oder später. Sag das immer. Mein Großvater ist 76 geworden. Mein Vater ist 76 geworden. Da habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich noch 3 Jahre vor mir. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin, gell? Da habe ich gesagt, noch 3 Jahre vor mir, okay. Das Beste daraus machen. Keine Angst haben, sondern aufschauen. Wissen, dass die Ewigkeit etwas Wunderbares ist. Und was immer auf uns zukommt, auf mich, in die Hand Jesu legen. möchte euch mal zum Schluss etwas vorlesen. Das heißt VJZE. Habt ihr schon mal davon gehört? Hoffentlich nicht, dann ist es wenigstens neu. Von wem das ist, weiß ich nicht, ist unbekannt. Ich habe das zu Hause, einen Zettel bei mir liegen. Ich bin der Herr. Heute werde ich mich all deiner Probleme annehmen. Vergiss nicht, dass ich deine Hilfe dazu nicht brauche. Und wenn der Teufel dich heute mit einem Problem konfrontieren wird, was du nicht bewältigen kannst, versuche nicht, es selber zu lösen. Lege alles in die Ablage, VJZE. Und das heißt, von Jesus zu erledigen. Zu meiner Zeit, nicht zu deiner Zeit, werde ich mich darum kümmern. Und wenn das Problem in der Ablage liegt, lass es los. Versuche nicht, es da wieder herauszunehmen. Festhalten oder herausnehmen, das verzögert nur die Lösung deines Problems. Da ich meinerseits ja nicht schlafe, ist deinerseits nicht nötig, wach zu bleiben, Schlaf zu verlieren. Komm zur Ruhe, mein Kind. Nimm immer mit mir Kontakt auf. Ich bin doch nur ein Gebet weit entfernt. Und wenn ich dabei bin, einen Auftrag für dich zu erfüllen und ich brauche dich, na dann lasse ich es dich wissen. Von Jesus zu erledigen. Es tut gut, ja, dass man nicht mit allen Problemen einfach alleine fertig werden muss. Merkt das mal. VJZE. Von Jesus zu erledigen. Auch wenn es Ängste sind und Sorgen sind. Gott segne euch. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen. Natürlich leben wir gerne. Und natürlich gehört unser Leben dir. Wir haben es in deine Hand gelegt. Und wir vertrauen dir. Aber wir haben auch keine Angst, diese Ewigkeit mit dir zu begehen, zu beginnen, zu sehen, Hoffnungen zu halten. Danke dafür, dass du uns immer wieder neu Mut machst. Herr, wir wissen, das Beste, das wirst du uns immer wieder neu geben. Herr Jesus, du kennst uns und du weißt, in welche Gefahren wir stehen, uns von den Dingen des Alltags gefangen nehmen zu lassen. Und bei allem bitten wir dich trotzdem. Hilf, dass wir die Ewigkeit nicht aus dem Blickwinkel verlieren, sondern dass sie uns wichtig ist, das Ziel vor Augen ist, zu dem wir uns hinbewegen. Segne uns und dieser Segen heißt, du tust etwas Gutes für uns. Und darauf vertrauen wir dir. Habe Dank für deine Zusagen. Amen. Jetzt haben wir noch ein Lied.